Jo, eine Kleinigkeit in eigene Sache, bevor es losgeht. Wenn ihr in Zukunft bei Strictly Limited Games eure limitierten Spiele kauft, dann könnt ihr dabei Controller-Poesie unterstützen und zusätzlich noch 5 Euro Rabatt kassieren. Das Ganze funktioniert so, ihr geht auf Strictly Limited Games drauf, packt eure limitierten Spiele in den Warenkorb, geht dann zur Kasse und gebt dort den Gutscheincode CP5 ein für Controller-Poesie. CP5 und ihr kassiert gleich 5 Euro Rabatt. Da springt was für euch und für uns bei rum. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Gameswirtschaft hat getwittert, Zitat, haben uns nach sorgfältiger Abwägung gegen eine Teilnahme in Köln entschieden, Zitat Ende. Nintendo ist nicht auf der Gamescom 2024 vertreten.
Das ist ja mittlerweile Standard, da sind ja alle Großen irgendwie raus, ne?
Aber die waren ja noch zumindest so da.
Das ist aber trotzdem schade. Genau, voriges Jahr waren die da.
Waren sie auch da? Okay, waren nur Sony und Microsoft nicht da?
Ich glaube, Microsoft war sogar hinter verschlossenen Türen da, also in der Business-Area zumindest. Aber es ist halt schade, dass wieder ein großer Player raus ist aus der Gamescom, wobei man ja gedacht hat, dass die sich nach der ganzen Pandemie-Geschichte endlich wieder erholen würde. Wie es bei Sony ist, weiß ich jetzt aktuell nicht.
Die sind auf jeden Fall raus. Ich glaube,
wahrscheinlich
Sony
auch, ne?
Ja, die sind da nicht, glaube ich nicht.
Microsoft könnte ich mir vorstellen.
Microsoft könnte ich mir noch vorstellen, ja, das ist die letzte Hoffnung, aber die anderen verabschieden sich immer mehr und mehr, das ist echt schade, weil Nintendo war ja auch immer ein relativ großer Bereich da, die hatten doch immer was zu bieten und so, irgendwann ist es eine Mobile-Messe, du,
ist nur noch Gaming und so. Oder eine Influencer-Show,
ja,
also Influencer und Mobile.
Ja. Ist es ja
das
jetzt
ist
schon.
Schade, weil dadurch verliert die Gamescom einfach den Glanz so ein bisschen, weißt du, wenn so ein großer Player sich verabschiedet dann.
Ich finde es auch schade, vor allen Dingen, weil ich erst mal nach vielen, vielen Jahren auch mal wieder auf die Gamescom fahre und schon hat sich der erste schon verabschiedet.
Gehst du in die TikTok-Area?
ich halte mich definitiv nur in der Business-Area auf. Aber da sind die dann schon vertreten, oder? Nintendo und Sony, die haben da schon so ein paar Stände, oder?
Nee, wenn die weg sind, sind die weg, soweit ich weiß.
Aber ich meine, dass doch damals, dass die zumindest hinter verschlossenen Türen so Termine, weißt du, dass jetzt nicht in der Consumer Hall irgendwelche Stände sind, aber irgendwie, vielleicht irre ich mich auch, ist ja egal. Schade auf jeden Fall, weil auch gerade, weil Nintendo hatte eben auch immer die Stände, die, da gab es mehr Anspielstationen. Ne? Da waren ja irgendwie sind immer 20 Stück. Da konnte dann irgendwie jeder mal ein bisschen zocken und so. Das war dann immer ganz geil. Schön aufgebaut, schön freundlich, familienfreundlich auch. Ja, schon schade irgendwie. Aber es zeigt auch, dass selbst die Gamescom richtig zu strugglen hat. Und da fragt man sich dann schon, wie kann die sich jetzt irgendwie orientieren? Also wird es dann wirklich die komplette Influencer-Messe? Dann wird es aber auch echt anstrengend. Ist in den letzten 2 Jahren, was ich dann Bilder gesehen habe, war das auch ehrlich gesagt nicht geil. Irgendwie keine Ahnung.
Ja.
Oder Indie-Messe.
Ja, schade. Das ist echt ein bisschen schade, ne? Es erinnert mich auch immer an die E3, was ich ja auch immer extrem, also total schade finde, dass da immer weniger Leute quasi waren, beziehungsweise gibt's ja gar nicht mehr, E3, ne, diese Messe an und für sich.
Ich wollte aber gerne mal hin, das war so ein bisschen mein
Wunsch. Ich wollte, ja, das ist der Traum jedes Gamers, glaube ich, gewesen, ey. Einmal auf so eine große Pressekonferenz von Sony, Microsoft oder so.
Als damals bekannt wurde, dass die E3 ja jetzt nicht mehr ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Gamescom auch irgendwann an der Reihe ist und untergehen wird. Ich bin da damals so ein bisschen gehatet worden, ach Quatsch, ist nicht so, aber ich kriege dieses Gefühl nicht los, dass die Gamescom auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, zumindest in der Form, wie wir es kennen. Ich bleib dabei, also wenn Sony, Microsoft vielleicht und Nintendo immer weiter wegbleiben und sich dann noch andere, wie vielleicht eine Embracer, die sich jetzt umstrukturiert haben, oder eine Square Enix oder so verziehen, wer soll denn da noch hingehen außer Influencer?
Ja, aber das Ding ist, aber ich finde, dass die Gamescom nie den Stellenwert hatte wie eine E3. Das war ja irgendwie einfach auf, im August ist ja die Gamescom und ein paar Monate vorher meistens so Juli, vielleicht sogar einen Monat nur, wurden ja schon die großen, dicken Namen bekannt gegeben. Da wurden dann halt eben diese Namen, die gedroppt worden sind, die auch zeigbar waren, dann nochmal gezeigt, im Hand von Trailern oder vielleicht nochmal ein bisschen spielen. Aber so richtige Mega-Announcements gab es da nicht. Ich glaube, das größte Announcement, was ich hatte, war Remember Me von damals Capcom oder so, weiß ich nicht mehr.
Ja, war nicht auch mal das Diablo-Add-on, die Reaper of Souls, war das nicht auch mal da angekündigt und so? Also ein oder andere Mal gab es da schon mal was.
Ja, ja, genau. Also es gab mal das eine oder andere.
Ich würde sagen, es war halt immer mehr die Konsumermesse. Ne?
Genau.
Du hast es ja genau gesagt. Auf der E3 wurden die Games announced, und da waren nie so für die Öffentlichkeit zugänglich. Und auf der Gamescom wurden die dann angezockt, die Games. Da konnte man dann die Games schon teilweise zocken, die da gezeigt waren und erst in ein paar Wochen erschienen. Ich fand das schon irgendwie extrem geil. Und von den Zuschauern, wie sagt man es, Gängern, Messegänger, es war ja, also von den Menschen her war das ja die erfolgreichste Messe, da waren ja hunderttausende Leute, Besucher. Mhm. Ne? Das war ja total erfolgreich, also wirtschaftlich wirklich gut, aber ja, irgendwie scheint sich diese Industrie komplett zu digitalisieren. Ich weiß nicht, weil alle anderen Industrien haben ja weiterhin große Messen und ich finde Messen ja auch cool und es ist ja nicht nur dieses Showprogramm und so alles, was im Vordergrund passiert, sondern diese ganzen Hintergrunddeals sind ja und waren doch auch immer sehr wichtig. Ich weiß nicht, ist das vorbei? Ich kapiere das nicht, dass die sich alle so davon entfernen.
Komisch. Aber wo du es gerade sagst,
so schnell vor allen Dingen.
Sehr interessanter Gedankengang, weil Messen ist in jeder Branche gang und gäbe, ne? Dass du in, Fenster-Türen-Messe in Nürnberg und so, es gibt halt alles. Ja. Nur der Unterschied ist, wir sind ja irgendwo doch noch ein Produkt der Informatik und der Digitalisierung und dann ist es vielleicht dann diese eine Branche, die das nicht nötig hat, dass man sich wirklich physisch hinstellt und Spiele spielt und dass man dann alles digital macht. Also
ja, vielleicht für das Produkt selbst nicht, aber die Menschen, die Community oder so, auch die Hintergrund, die ganzen Entwickler, für die muss es doch auch nochmal interessant sein. Ne?
Das auf jeden Fall.
Hand-on irgendwie mal wieder beim anderen Entwicklerstudio vorbeizugucken und sagen, ach, guck mal hier, wir haben Unreal Engine 6. Oh, wie ist das so? Ach ja, geil. Hm, super. Weißt du, sowas mal. Klar kannst du das auch bei Discord machen, aber irgendwie sind wir doch auch immer noch Menschen und nicht irgendwelche Bits und Bytes oder so.
Ach, den Menschen sind doch die Spieleentwickler scheißegal.
Ja, mir völlig egal.
Ja, ist aber schon irgendwo schade. Aber ich freue mich trotzdem. Ich freue mich trotzdem.
Ja.
Dann sehen wir uns mal in Persona, Matthias.
Ja, endlich.
Ja, voll gut.
Und ich bin nicht da? Was ist das denn?
Ja, hast du schon abgesagt oder was los bin?
Ich habe gar nichts. Ich habe mich auch noch überhaupt nicht damit befasst. Wir haben schließlich gerade erst noch Winter
gefühlt. Ja, aber so lange wird es mal Zeit, ne?
Also im April, Junge. Kann dir schon mal jetzt schon sagen, die Hotelzimmer sind sehr, 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 sehr teuer. Aber ich wohne bei meinen Eltern dann in der Zeit, das ist dann alles gut. Naja, also schade, aber.
Ja, da sind wir wieder. Ich meine, theoretisch, ne? Wir haben jetzt ja Mitte April. In 2 Monaten wäre schon wieder E3-Zeit, also Messezeit, ne? Mhm. Oh, ich freue mich schon wieder. Ich freue mich schon wieder auf Neuankündigungen und Leaks und Hype und das ist schon
Summer Game Fest.
Summer Game Fest, das gibt's ja auf jeden Fall auch, ne? Und Gamescom Opening Night live. Wir werden sicherlich wieder einiges streamen für euch und ich freue mich da schon wieder drauf.
Und im Podcast besprechen natürlich.
Und im Podcast besprechen, auf jeden Fall.
Ich versuche jetzt gerade eine vernünftige Überleitung zu finden. Ja,
Die vernünftige Überleitung ist apropos Nintendo. Wir haben hier noch was aufzulösen.
Oh. Ah, sehr gut. Andi hat uns gerettet, einfach professionell, wie wir ihn kennen. Stimmt, wir hatten nämlich in der letzten Ausgabe von Controller Poesie ein Gewinnspiel angekündigt und auch ein Exemplar von 3 möglichen verlost an den guten Grover. Den habe ich schon angeschrieben. Ich habe schon die Adresse, Paket geht dann raus, wenn wir alles haben. Und die anderen beiden, da haben wir uns, also zumindest bei der einen Sache, sehr, sehr schwer getan. Zunächst einmal möchte ich verkünden, wir haben ja von euch über unsere E-Mail-Adresse kontakt@controllerpoesie.de, wo auch übrigens Fragen und sonstige Anmerkungen auch gerne geschickt werden können. Und natürlich auch Geschäftsanfragen natürlich gerne an Kontakt.
Emma, was hat sie?
Ubisoft, das geht an euch.
Und da haben sich einige gemeldet, die gerne beim Gewinnspiel grundsätzlich teilnehmen wollen. Die sind in einen Pool reingefallen und da wurde ausgelost. Und wir haben einen Gewinner generieren lassen und das ist Florian P. Ich werde jetzt den Nachnamen jetzt nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob er das möchte, aber du wirst kontaktiert. Herzlichen Glückwunsch. Für dich gibt es dann das Merch-Paket zu Princess Peach Showtime. Beim zweiten Gewinner
das oder Gewinnerin, schwer.
Das war hart. Da haben wir uns echt keinen guten Gefallen getan.
Ja. Wenn wir, also erstmal danke wieder für euer ganzes kreatives Engagement, auch diesmal in Remote, sage ich mal, so in zweiter Hand von euren Kindern, die da für euch gemalt haben, gerade die, die, was, war echt super. Und sich da denn zu entscheiden, es ist echt immer eklig.
Vor allen Dingen ist man ja auch selber Papa und das ist nochmal deutlich schwieriger, finde ich.
Ja, also, und ihr habt dann auch noch schön eure Kinder da so das Bild in die Kamera halten lassen. Und
wir
so,
Manipulation war das wirklich.
Schlussendlich gab es quasi, wir haben alle so etliche, ich sag mal so, Präferenzen gehabt, wen wir nehmen wollen, aber ein Name, beziehungsweise ein Pärchen, das war bei uns allen drei mit drin in der Top 3 und das ist Matthias,
David und Sarah. David und Sarah, die auch hier Nachnamen lasse ich mal weg, die haben ein fantastisches Peach-Bild gemalt, aber ich muss wirklich auch nochmal betonen, dass wirklich jedes Peach-Bild super war. Da waren einige wirklich kreative Sachen und ihr könnt gar nicht wissen oder ihr könnt euch gar nicht vorstellen, für uns das Herzschmerz für die anderen, die jetzt nicht gewinnen konnten, aber bei der Sache sind wir uns dann irgendwie einig gewesen, dass David und Sarah oder Sarah in dem Fall, denken wir mal, wirklich ein schönes Bild gemacht haben. Wir werden das auch mal bei Twitter mal posten für diejenigen, die es noch gerne sehen
wollen.
Wenn
das okay ist.
Wenn das okay ist, natürlich auch klar. Ich schreibe euch natürlich gerne an für die Adresse und für das Spiel. Also herzlichen Glückwunsch von uns an Sarah und David für das Princess Peach Spiel.
Aber auch schöne Grüße an Lia, an Milena, an Elli, an Emilia, an Larissa. Sehe ich ihn noch schnell? Alle, die für uns gemalt haben. Es freut mich wirklich. Also
schön.
Ich suche noch gerade hier durch die E-Mails
einen Namen. Wenn wir irgendwann in Zukunft ein Controller-Poesie-Studio haben, wenn wir natürlich ein bisschen bekannter sind, dann werden wir all diese Bilder ausdrucken und an die Wand hängen.
Wehe, du vergisst das.
Apropos Studio.
Ja, danke, Matthias.
Alter, Andi ist einfach der absolute King in solchen Überleitungen. Und zwar, es gibt jetzt eine sehr wichtige und aber auch eine sehr schöne Info, die wir an euch geben können. Denn wir wollen uns entwickeln. Wir wollen uns weiterentwickeln als Controller-Poesie. Und wir haben da eine Sache schon seit Ewigkeiten geplant. Also ich kann schon wirklich sagen, seit 2 Jahren fast schon. Die wir aber irgendwie nie so richtig umgesetzt haben. Wussten nicht so genau, wie machen wir das? Kommt das gut an?
Ob wir es machen,
ganz genau. Jetzt haben wir es mal umgesetzt. Es gibt noch ein paar andere Infos, die kommen auch noch gleich. Die erste wichtige Info an diesem Tag, an dem ihr diese Podcast-Folge hört, gibt es jetzt auch die Controller-Poesie Patreon-Seite. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen über Patreon. Den Link zu Patreon werde ich auf sämtlichen Kanälen, die es gibt, nochmal veröffentlichen. Auch hier in dieser Podcast-Beschreibung findet ihr den werde ich auch nochmal einfügen. Dort habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Stufen anzuwählen, um einen kleinen Obolus dazulassen, ein Trinkgeld an uns. Und die sind auch verknüpft mit einigen Bonussachen, dazu kommen wir gleich noch. Und damit verfolgen wir auch so ein kleines Ziel. Jedenfalls wichtig zu wissen, ab heute gibt es die Patreon-Seite und ihr könnt euch uns unterstützen. Jansel, ich gebe jetzt mal dir das Wort. Was erwartet man?
Also, erstmal würde ich sagen, warum machen wir das mit dem Patreon? Weil das größte Feedback, was wir von allen hören, ist mehr Controller-Poesie. Wir wollen mehr haben. Und ihr wisst ja, wir sind ja auch noch Teilzeit-Influencer auf anderen Plattformen und machen dann auch unseren Quatsch. Dementsprechend ist es schwer, uns irgendwie so viel Zeit freizuschaufeln, dass das irgendwie alles passt. Aber wir wollen natürlich trotzdem irgendwie die Möglichkeit bereithalten. Ziel ist es also, irgendwann mal Controller-Poesie wöchentlich zu veröffentlichen. Dementsprechend, das ist quasi das Endziel, dass es wirklich ein richtig cooler wöchentlicher Podcast wird. Bisher bieten wir auf Patreon noch andere Bonus, die können wir jetzt mal kurz durchsprechen, ne?
Ja.
Erstmal, es gibt eine monatliche Bonusfolge. Ab sofort für Patreonen, egal welchen Tier, es gibt eine Bonusfolge. Keine Sorge für Leute, die das nicht machen wollen. Es ist wirklich eine Bonusfolge. Es wird nicht der ganz normale zweiwöchentliche Stammtisch da besprochen, sondern das ist etwas, was abseits von Controller Poesie läuft quasi. Da bereden wir in der Bonusfolge immer ein Spiel. Einfach so eine halbe Stunde reden wir über ein bestimmtes Spiel. Es gibt heute, jetzt gerade auf Patreon, die erste Folge online. Sie geht um Jack und Dexter. Ich weiß gar nicht, warum wir das ausgewählt haben.
Andi kam
mit der Idee. So ein, Andi kam auf die
ich
Idee.
Ich kam genau. mit der Idee, genau.
Genau. Ziel ist es auch hier zukünftig, dass natürlich die Patreonen diese Bonusfolgen aussuchen. Und da könnt ihr euch natürlich ein Stimmrecht, je nach eurem Beitrittstier sozusagen, erkaufen. Da werden dann auch die Vorschläge von euch quasi
in den Topf ja, getan.
Dann drangenommen, besprochen. Ne? Ja. Das versuchen wir einmal im Monat, ein Spiel, egal was. Egal wie alt, wie groß, wie neu. Wir werden es vorstellen, wir werden drüber reden, unsere Erfahrung, gespielt, nicht gespielt, aber eine halbe Stunde richtig schön schwadronieren im besten Stammtisch-Style. Außerdem gibt es natürlich auch andere Vorzüge. Zum Beispiel, dass unsere Folgen für Patreon ohne Werbung sind. Also alle Sponsorings, falls dann mal sowas kommt wie Ubisoft oder Emma Matratzen, werden vorab rausgeschnitten für die Patreon und könnt ihr auf Patreon dann ohne Werbung hören. Außerdem sind die Folgen so gut es geht früher online. Matthias ist unser Schneidemeister. Wir nehmen am Montag auf und wenn sie fertig sind, dann gehen sie dann meistens auch dann schon raus, während wir sonst bis Sonntag warten, bis die bei Spotify und sonst wo hoch sind, ne?
Ganz genau.
Angeplant ist ja irgendwie freitags immer oder sowas, ne?
Genau, aber ihr müsst wissen, dass natürlich der Podcast dann auf der Patreon, über den Patreon-Player abgespielt wird, das nicht über eure Podcast-App oder Spotify. Wenn ihr das bevorzugt, dann müsst ihr dann eben warten, bis das regulär rauskommt.
Es wäre aber theoretisch für heute
ganz klar, genau.
Falls euch das interessiert. Außerdem gibt's ab sofort einen Controller-Poesie-Discord.
Discord. Andi,
da kannst du ja was zu sagen.
Ja, für all die, die sich unter Patreon mit uns dann vernetzen wollen, das könnt ihr ab sofort, nämlich mit einem exklusiven Controller-Poesie-Discord, wo ihr dann mit eurem Patreon-Tier joinen könnt. Und das Ganze ist ein ganz normaler Server, wo ihr euch in diversen Kanälen mit Gleichgesinnten austauschen könnt. Wir haben eine Xbox-Era, eine PlayStation-Era, eine Nintendo-Era, eine PC, nicht Era, Area, so. Jedenfalls
auch PC, dann, können wir die wieder
löschen? Auch PC. Wir wollen ja jetzt alle bedienen. Ne? Darüber hinaus kann man sich dann natürlich auch mit uns austauschen. Wir sind selbstredend auch im bei uns zu finden auf dem Server. Und wer also da das ein oder andere mit uns austauschen möchte, der kann das dann eben auch tun. Und dort kann man dann auch sowas wie Bonus Themen vorschlagen oder andere Fragen stellen, vielleicht zu Kunibert einen Vorschlag machen und so weiter und so fort. Also das ist quasi die Community für alle Controller-Poesie-Patronen.
Das ist, da nimmst du ja gleich schon Sachen vorweg. Das ist unser Zugriffsort und das ist auch, also das ist unser Standardprogramm, was wir bieten. Aber es gibt noch so zwei, drei mehr Tiers, die man sich gönnen kann, wenn man das möchte, um uns noch mehr zu unterstützen. Das ist ja meistens so. Und da haben wir uns dann überlegt, dass ihr dann natürlich bevorzugtes Stimmrecht habt. Zum Beispiel bei Kunibärts, die wir ab sofort halt von euch machen lassen. Wenn ihr Bock auf Kunibärts einreichen habt, ne, unser kleines lustiges Ranking-Format, dann wird das über den Discord passieren für Patreonen werden, also natürlich können auch andere Leute sowas einreichen, aber die, wenn die von Patreonen eingereicht werden, dann werden die bevorzugt. Das ist ein Tier vor Recht, sag ich mal. Und das größte, natürlich wird euer Name vorgelesen, ne? Oder war das? Ja, das kommt, glaube ich, auch im zweiten Tier.
Ja.
Und ihr dürft, ja, dem dritten Tier halt die monatliche Bonusfolge vorschlagen. Und da geht es, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir werden so gut es geht jedes Ding nehmen, ne, und unsere Bonusfolgen darauf basieren. Ja.
Man kann das
Fragen alles natürlich auch bevorzugt von Patreon natürlich, wenn ihr was habt, aber wir werden auch immer weiterhin natürlich nicht Patreon-Fragen hier zulassen. Das wäre
ja natürlich. Dumm. Also man muss sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Es gibt jetzt keine richtig krasse Paywall. Wir wollen einfach so eine Sammelstelle finden und zeitgleich noch uns weiterentwickeln, weil wir wirklich so ein bisschen so einen Bock haben, Controller-Poesie mit mehr Inhalt zu füllen, als jetzt nur alle zwei Wochen so ein bisschen Stammtischgelaber. Stammtischgelaber wird es weiterhin geben, wie gewohnt auf allen Podcast-Apps, wo ihr eure Podcasts hört. Wenn ihr mehr Infos haben wollt und ihr das nicht alles gecheckt habt, dann könnt ihr jetzt sehr gerne auf die Patreon-Seite gehen. Da findet ihr eigentlich alle Infos, alles aufgereiht. Muss aber sagen, wir sind aber auch noch am Anfang. Wir gucken uns das alles an. Es wird noch ein bisschen bearbeitet. Vielleicht kommt noch was dazu. Vielleicht fällt was weg, wenn wir was merken. Also Work in Progress. Aber grundsätzlich, ihr habt jetzt die Möglichkeit, es ist jetzt live geschaltet und jetzt könnt ihr Controller Poesie unterstützen.
Genau. So. Ist aber nun freiwillig, ne? Niemand verpasst das, wenn ihr es nicht macht.
Nee, genau.
Das ist ganz nicht wichtig. Genötigt oder sonstiges. Es ist einfach nur, wir versuchen einen weiteren mehr zu bieten, ein Standbein aufzubauen.
Man muss auch sagen, also ich wurde schon sehr häufig gefragt, wo denn ein Ort ist, wo man uns unterstützen kann. Und das hatten wir wirklich jahrelang nicht. Ne? Wir haben das jetzt schon seit 2022, diesen Podcast, und wir haben das nie gemacht. Und jetzt haben wir es mal gemacht. Aber das ist noch nicht alles.
Das ist noch nicht alles. Denn wir reaktivieren auch wieder unseren YouTube-Kanal. Hey. Man dachte, Matthias den verloren hat.
Jetzt kommt der Jingle.
Ja, da haben wir leider nicht wieder den Furz einspielen. Das habe ich bei den E-Mails auch gelesen. Die Leute haben sich, was war das für ein Furz?
Ihr wolltet einen Jiggle, ihr habt einen bekommen.
Ah, geil. Auf jeden Fall, unter Controller Poesie ist jetzt der YouTube-Kanal wieder online. Dort gibt es auch die Folgen, ich glaube, immer ein bisschen zeitversetzt. Ne? Ich glaube, aktuell sind wir da noch nicht. Ich fange mit der 50. Folge an und dann laden wir ab dahin auch immer regelmäßig die neuen Folgen da hoch. Wenn Zeit und so ist, werden wir vielleicht auch die alten Retro, wollt ihr die alten Retro-Folgen da auch haben? Die jetzt, die ersten 50, weil wir reden ja auch immer sehr tagesaktuell. Macht das Sinn? Könnt ihr gerne uns wissen lassen. Mhm. Zum Beispiel im neuen Discord oder aber auch sonst bei Twitter. Vielleicht machen wir noch mal eine Umfrage bei Twitter oder so. Mhm. Dann können wir die nach und nach auch da hochladen. Und ich versuche das auch wirklich bei YouTube als Podcast hochzuladen. Also ohne Bild. Da gibt's ja wirklich jetzt mittlerweile so eine Podcast-Funktion.
Es war auch für uns auch Premiere, aber auch da, ich werde das auch verlinken, versuchen überall den Link reinzusetzen, abonniert den Kanal und gerade bei YouTube, da sind ja viele auch deswegen unterwegs, weil sie Bock haben, da zu kommentieren, weil sie es gewohnt sind und so, macht das, schickt uns eure Kommentare zu einzelnen Themen, die wir im Podcast besprechen. Und
es spricht ja auch nichts dagegen, wenn wir merken, dass der YouTube-Kanal wächst und man uns da auch gerne zuhört und auch zusieht, dass wir wieder irgendwelche Joint Ventures auf dem Controller-Poesie-YouTube-Kanal hochladen.
Ne? Ganz genau, ganz
genau. Also sprich neue Videotakes, wo wir über bestimmte Sachen sprechen oder irgendwelche Streams vielleicht, die wir dann zu dritt machen. Also Die Möglichkeiten, die sind ja unendlich, was das angeht. Und wir haben jetzt quasi weiterhin unseren Stammtisch. Das wird nicht geändert, sondern wir gehen hin und bieten ja quasi noch zwei Standbeine mehr sozusagen für all die, die Bock haben, uns zu supporten und für all die, die sagen, hey, ich mag YouTube, dann könnt ihr uns von da an jetzt auch dort verfolgen.
Ja. Und es ist ja auch nicht abwegig, dass wir irgendwann mal das Ganze mit Kamera machen in dem besagten Studio. Ne?
Ja, genau, genau.
Was ich aber auch blöd finde, denn ich sitze hier gerade mal wieder im Unterhemd.
Ich habe...
Ja, hey, OnlyFans / Controller Poesie.
Ja, okay. Cool. Aber da kann ich ganz kurz was dazu sagen, nicht wegen OnlyFans, das ist nicht die Überleitung, sondern... Wir hatten jetzt letzte Woche einen kleinen Talk aufgenommen und genau für solche Sachen wäre der YouTube-Kanal für Controller-Poesie perfekt gewesen, weil wir saßen zu dritt, wir sind die Controller-Poesie-Crew und deswegen wäre es perfekt gewesen. Das ist jetzt auf meinem Zweitkanal gelandet, aber grundsätzlich dafür wäre sowas halt gedacht, dass man sagt, okay, wenn man sowas auch mal nebenbei mal macht, weil das Thema gerade passt, dann gibt es jetzt eben auch den Controller-Poesie-Kanal oder Patreon oder was auch immer.
Cool.
So,
Matthias, es ist Zeit. Zeit für den Jingle.
So, ihr wollt einen Jingle für Kunibert. Okay, dann bekommt ihr einen Jingle für Kunibert. Ich habe mir was einfallen lassen, okay? Also, ist jetzt vielleicht nicht so schön, aber naja, es geht los. Okay, der wurde.
Aber Kunibärten.
Ja, der wurde jetzt gerade eingespielt. Du hast ihn nur nicht gehört.
Hast du jetzt wieder reingefurzt, oder?
Das werden wir dann sehen, was ich für damit überlegt habe. Ich gehe extra auf den Freiterhof und lasse ein Pferd.
Ich habe das gehört. Ich habe den Podcast gehört. Ich dachte, scheiße, man hat mich das erste Mal gehört. Wenn ihr wisst, wie viel ich immer wegschneide.
Ich freue mich schon auf die ersten, die das als Klingelton nehmen.
Sehr geil. Okay.
Also, wir nehmen Zuschauer Kunibert, ne? Wir haben noch genügend Zuschauer Kunibert. Ja,
wir mussten jetzt tatsächlich darauf zurückgreifen, weil so sind wir halt. Ich habe einen Zuschauer Kunibert nochmal und der kam von Christian, weil das war eigentlich eingesendet worden für das Gewinnspiel. Aber das wird halt alles, wir recyceln alles, wir verwerten alles. Und zwar folgende Kunibert-Ausgabe. Ihr zwei müsst jetzt ranken die größten Gaming-Shitstorms beziehungsweise Kontroversen der Branche. Wie man das jetzt wertet, müsst ihr jetzt selber ausmachen. Entweder nach eurem eigenen Ermessen oder grundsätzlich auf die Branche auserlegt. Keine Ahnung. Wir beginnen. Okay, ich muss das, warte mal, ich mache mir kurz ein Dokument auf, damit ich das mitschreiben kann. Also, wir beginnen mit dem Launch von Cyberpunk 2077.
Oh, das war schon... Boah. Das war schon übel, ne?
Ich glaube, heute habe ich euch, Alter. Heute habe ich
euch. Nee, nein, nein. Also, heute habe ich euch. Das, du kriegst uns niemals. Niemals! Cyberpunk 2077, was sagst du, Andi? Das war schon heftig. Das hat, glaube ich, auch zu einem kleinen Umdenken in der Branche bezüglich AAA-Games-Veröffentlichung geführt, oder?
Aber trotzdem hat sich ja CD Projekt Red daraus manövriert. Das muss man auch
sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also mittlerweile ist alles vergessen, ne?
Ach, schwierig.
Also ich würde es in die 3 packen, so mitten erstmal rein, weil wir wissen ja auch gar nicht, in welche Richtung das gehen wird. Bin deswegen ist es, glaube ich, ein safer Spot so in der Mitte.
Cyberpunk 2077 Launch auf der 3. Dann nächster Shitstorm. Das Downgrade, der Downgrade-Skandal von Watch Dogs.
Ja.
Genau. Ihr wisst, also ganz kurze Einordnung, E3 2000, was auch immer was, Watch Dogs 12, Watch Dogs wurde vorgestellt, keiner hat es
gesehen. Das sah aus,
sah richtig geil aus. Und letztendlich war das dann quasi ein extra für die E3 angepasstes oder gemachtes Level und später sah es halt nicht mehr ganz so geil aus. Und das war das erste wirklich nennenswerte Downgrade, der dann später aber schon öfter passiert ist. So
also, das ist früher auch schon passiert. Man denke an, war das Killzone oder Resistance bei Sony?
Stimmt, Killzone 2.
Die haben da also auch so einen CGI-Trailer gezeigt und das war überhaupt nicht, entsprach gar nicht dem Spiel. Das wurde schon immer irgendwie gemacht, aber so richtig, die Leute bemerkt haben sie es damals bei Watch Dogs, weil Watch Dogs sah halt so unfassbar krass aus und seitdem ist man da so ein bisschen, hat Narben hinterlassen, ne? Andi, was sagst du?
Ja, das ist, glaube ich, so der erste große Skandal gewesen. Ne?
Ich würde es trotzdem aber hinter Cyberpunk.
Hinter Cyberpunk, ich würde es
vor
Cyberpunk
über?
Packen. Ja, ja auf die 2 vielleicht.
Okay,
Ich kann mir vorstellen, was auf die 1 kommt, aber...
Dann pack es auf die 2. Dann packen wir es auf die 2.
Gut, der Downgrade von Watch Dogs auf die 2. Okay, wir haben jetzt auf... Der nächste Skandal ist der Leak zu The Last of Us Part 2.
Ah, das war übel damals.
Da wurde das komplette Drehbuch geleakt und dann wusste jeder im Internet schon.
Aber das Problem war ja nicht nur, dass das Drehbuch geleakt wurde, sondern man hat dann halt auch bemerkt, wie die Story war und das hat ja so viele aufgestoßen. Es ging ja gar nicht so sehr um den Leak, sondern um den Inhalt. Weißt du, das war ja damals der Outrage, oder? Sehe ich das falsch? Ich will ja auch nicht spoilern, was in dem Spiel passiert, aber was da passiert, das hat so viele nicht gefallen.
Ich fand aber trotzdem, dass das Ganze relativ schnell erledigt war. Da gab es wieder viel Solidarität von anderen Entwicklern. Da wurde darüber gesprochen, ja, es passiert, shit happens und Feierabend. Also genau, ich finde das Ausmaß jetzt nicht so groß wie vielleicht bei einem Watch Dogs oder bei einem Cyberpunk, ehrlich gesagt.
Vor allen Dingen, es ging ja auch erst nach dem Release von The Last of Us 2 noch richtig krass los. Da war das Spiel ja auch eine reine Kontroverse. Das wurde richtig, wie sagt man immer, Rating, Review gebombt auf Grund seines Inhaltes. Das war ja fast noch schlimmer als jetzt selbst die Leaks. Deswegen würde ich hier sagen, ich würde fast sagen 4 oder 5. Also was sagst du?
Ich würde auf die 5 packen, weil wie gesagt, ich erinnere mich daran, aber das war so schnell vorbei, dass wenn Matthias das jetzt nicht gesagt hätte, hätte ich das auch nicht mit aufgezählt.
Genau, ich hatte bei Leak erstmal sowieso an GTA gedacht. Das ist irgendwie krasser gewesen, fand ich schon fast.
Okay.
Gut, dann 5 packen wir auf die 5, ne?
Ja.
Auf die 5, okay.
Dann haben wir noch 1 und 4 frei, ja?
Ihr habt noch 1 und 4 frei. Der nächste ist der Launch von The Day Before. Das ist das Spiel, das vor kurzem, was erst.
Ja, das ist das, wo die Entwickler die Kohle sich eingesackt haben und irgendwie zugemacht haben, ne? Oder sowas.
Ja, so ein bisschen scammäßig.
Ja, aber es war 2 Wochen, wenn überhaupt. Das ist für mich nur eine 4. Also 1 auf keinen Fall. Kann nur die 4 sein.
Ja, komm.
Das war jetzt nicht. War nicht so groß, das hat nicht so große, so lange Wellen geschlagen, sagen wir es mal so. Das Spiel haben sich alle lustige drüber lustig gemacht, die YouTuber haben witzige Videos gemacht, aber dann war es auch irgendwie vergessen. Weißt du? Nicht so wie bei der PT, wie war das bei diesem PT-Ding-Klon da von, egal.
Naja. Okay, passt auf, was ist jetzt die Nummer 1?
Irgend so ein Crap, ne?
Es ist der Launch von No Man's Sky.
Ja, gehe ich mit. Doch, das ist doch klar, natürlich. Das ist auch so ein Ding, wo die Welt versprochen haben und dann kam doch so ein total verbuggtes, kaputtes Spiel raus, wo er auch.
Ja, aber doch nicht mehr haben. Als Cyberpunk oder so, oder?
Also ich persönlich, also es ist ja, steht ja eh schon fest, aber für mich persönlich wäre der Cyberpunk-Launch deutlich krasser.
Ja,
weil der Hype-Level bei Cyberpunk war so enorm. Bei No Man's Sky auch, aber das Studio war noch
nicht so krass.
Ja.
Nee, nicht so krass. Und vor allen Dingen. Da wurde viel versprochen und nicht eingehalten, aber bei Cyberpunk wurde ja, da war ja die Technik katastrophal.
Und gelogen.
Ne? Und ich fand, das Schlimmste war ja immer, es wurden ja keine Konsolenversionen vorab rausgegeben, denn waren die Ratings halt alle oft basierend auf der PC-Version. Und die waren halt echt nicht gut. Und dann kam das Spiel raus und die Konsolenfassungen waren halt echt Müll. Ne? Also da ist Cyberpunk für mich auch deutlich weiter höher gewesen. Aber ja, es ist jetzt auf der 1. No Man's Sky ist der größte Skandal aller Zeiten.
Ich kann damit leben, passt schon.
Also ich lese nochmal vor, der größte Skandal No Man's Sky teils auf der 2 das Downgrade von Watch Dogs, auf der 3 der Cyberpunk 2077 Launch, Platz 4 der Launch von The Day Before und dann 5 der Leak von The Last of Us Part 2. Es gibt aber noch einen Bonus, den hat er auch noch so geschrieben. Ich nenne ihn jetzt mal, ich weiß auch nicht, wieso er es gemacht hat, aber ist irgendwie ganz interessant. Vielleicht gibt es ja noch der Launch von Gollum.
Gollum. Oh, ich mag das Spiel.
Aber der wäre jetzt, aber auch, glaube ich, weiter hinten was so gravierend
war. Also es ist total schade, weil was passiert ist. Delic halt als Entwickler vorbei, ist total schade. Ne? Und das Spiel sieht wirklich hässlich aus und hat Bugs ohne Ende. Aber ich finde, die Grundidee war nicht verkehrt. Es hat eine gewisse Grundspaßigkeit. Also, es gibt wesentlich schlimmere Spiele als Gollum, muss man einfach sagen.
Das ist aber auch so ein Satz, den kannst du auf das Packshot von, das Spiel hat eine gewisse Grundspaßigkeit. Passt schon.
Bitte, ja, Entwickler, dürft ihr gerne auch universal einsetzen für all eure Spiele.
Doch, doch.
Raketen, ja, sind Doppelpunkt. Das Spiel hat eine gewisse Grundspaßigkeit. Sehr gut.
Da könnt ihr mich zitieren. Könnte man auf ein T-Shirt schreiben.
Ja.
Ich hätte, jetzt ist Kunibert vorbei, ich habe aber noch so 1-2 News, die würde ich gerne nochmal rausballern, damit wir nochmal ganz kurz darauf eingehen. Was sagt ihr denn eigentlich zu den, zu den aufkommenden News, dass die Motive Studios an einem Dead Space Spiel gearbeitet haben, an einem komplett neuen, und dass EA das allerdings gecancelt hat, nicht freigegeben hat und dann die Serie wieder auf Eis gelegt hat.
Genau, es ist genau der gleiche Wortlaut wie vor 10 Jahren bei Dead Space 3. Die Serie liegt auf Eis. Es ist zum Heulen.
Gerade nachdem das Remake ja eigentlich im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, richtig gute Bewertungen
ankam.
Kam sehr gut an, ne?
Es kam sehr gut an. Das Problem ist, es gab irgendwie 2 Wochen später dann noch das Resident Evil 4 Remake, was halt noch krasser ankam. Und es ist total untergegangen letztes Jahr, muss man ja auch mal sagen. Ne? Es ist im Jahr 2023 rausgekommen, in einem der review-technisch höchsten Spielejahre aller Zeiten, würde ich fast sagen. Also es war in der Spitze sehr, sehr hoch, sehr krass. Und da ist Dead Space fast schon untergegangen. Wer hat denn Dead Space letztes Jahr in seiner Top 10 gehabt, der besten Spiele? Ne, wenn du dir mal irgendwelche Listen anschaust.
Ja, stimmt. Aber was ich aber mitbekommen habe, zumindest so in meiner Wahrnehmung, dass viele über Dead Space natürlich schon viel gehört haben, aber jetzt so das zum Anlass genommen haben, das auch mal auszuprobieren und dann gemerkt haben, was für ein geiles Spiel das eigentlich ist. Und ich dachte mir so, jetzt wird erstmal das richtig losgehen. Das hat sich ja dann nochmal, die Fanbase hat sich erweitert mit einem zweiten Remake, was ich jetzt nicht gebraucht hätte, wenn ich ehrlich bin.
Ich auch nicht.
Aber mit einem neuen Spiel von Dead Space, ey, da wäre ich sowas von dabei gewesen.
Das auf jeden Fall. Es ist auch immer schade. Na klar, sie hätten einfach Dead Space 1, bis, wenn sie nur den Markt testen wollen, weißt du, wie läuft die Marke noch? Mhm. Dann pack Dead Space 1 bis 3 auf dem Remaster für die aktuellen Konsolen, so wie Mass Effect das gemacht hat. Mhm. Und nimm das denn. Aber verschwende nicht Ressourcen für ein Remake, wenn du danach nicht weitergehst. Weil jetzt halt basierend darauf einen neuen Teil zu haben, ey, das war doch das, worauf wir hin wollten, oder? Und ich muss auch sagen, ich habe mir das Spiel ja auch noch gekauft. Leider aber auch nur gebraucht. Ich bin ja leider selbst fast verantwortlich auch dafür, dass es das nicht verkauft wurde. Es tut mir auch ein bisschen leid. Ne? Aber ich hätte auch einfach kein Dead Space Remake gebraucht. Ich hätte einen neuen Teil gebraucht.
Ich habe ja, also nochmal, um das so weiter zu spinnen, Motive hat sich dazu auch gemeldet und auch bestätigt, dass sie als weiterhin als Two-Project-Team weiterarbeiten. Das eine entwickelt jetzt das Iron-Man-Spiel, also EA will voll all-in in Marvel-Games gehen, also das Iron-Man-Spiel von Motive und das andere macht, wird die Battlefield-Reihe unterstützen. So ein bisschen wie so Toys for Bob und so die ganzen Activision-Studios.
Alle Activision-Studios, ja. Ja. Boah, das ist echt ein bisschen schade, ne, dass das Talent einfach nur diesen großen Money Grabs hinterhergeschmissen wird und Kreativität auf der Strecke. Ich meine, bei Iron Man, es wird genau das gleiche sein. Meinst du, die gehen damit irgendwelche Risiken ein? Das wird auch ein Standard Open World Shooter, irgendwie Third Person Shooter sein mit halt der Lizenz. Ich glaube aber auch fast, ich weiß nicht, wann das Iron Man Spiel kommt. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Ich meine, Marvel ist doch zurzeit total abgelutscht, oder? Meinst du, das hat so große Erfolgschancen? Ist das nicht viel zu spät? Ich meine, der letzte dedizierte Iron-Man-Film, wann war der? 2012? Iron Man 3 oder so? Weißt du? Denn na klar ist er noch in anderen Teilen später aufgetreten, aber ich will ja nicht spoilern.
Ich meine, er ist einer der, ich hatte letztens so eine Umfrage gehabt, ist immer noch der beliebteste Marvel-Charakter. Ja, sogar noch vor, oder einen Platz hinter Spider-Man. Das Ding ist,
ich habe das Gefühl,
ich glaube, so, wenn du das richtig anpackst und die richtigen Studios da dran lässt und denen auch so ein bisschen die Freiheiten lässt, dann kriegst du auch einen Spider-Man wie von Insomniac oder einen Batman wie von
Rocksteady. Das ist das, was sie wollen, glaube ich. Das ist das, was sie wollen. Ja, aber
wir reden immer noch von EA.
Genau, wir reden immer noch von EA.
Wir haben keine Geduld und hohe Erwartungshaltungen.
Ja. Genau. Ja, genau. Ich meine, grundsätzlich ist das ja, mit Iron Man kannst du viel machen. Du hast natürlich so ein bisschen Third-Person- Action mit den, ne, zum Ballern, ein bisschen rumfliegen. Es hat ja auch in Avengers ganz gut Spaß gemacht, eigentlich mit Tony Stark da rumzuspielen. Aber du könntest ja auch noch ein richtig geiles, ich sag mal, puzzellastiges Action-Adventure draus machen. Weil der ist ja auch schlau und der könnte ja kreativ noch irgendwie seine Gadgets einsetzen, vielleicht so ein bisschen Arkham-Style, weißt du, um irgendwie, ja, keine Ahnung. Nach und nach werden halt Fähigkeiten bei seinem Anzug freigeschaltet und dann kannst du da neue Bereiche freischalten, so eine schöne Progressionskurve oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Man könnte ja ein richtig schönes Spiel daraus machen, ne?
Hat Sega damals ja auch versucht, zweimal sogar.
Ja, aber das war ja wirklich die Geschichte, das war ja damals so ein, naja, das darfst du nicht vergessen, das Studio, das daran damals gearbeitet haben, das waren die Golden Beast, wie hieß es nochmal?
Golden Axe
Beast Rider. Die waren ja mitten in der Produktion von Golden Axe Beast Rider und dann kam Sega, Leute, nächstes Jahr brauchen wir das Iron Man Spiel, ihr lasst jetzt alle stehen und liegen. Und anstatt ein geiles Spiel zu machen, haben sie halt zwei Kackspiele nur noch gemacht, weil sie nur ein Jahr Zeit hatten für zwei Spiele. Ja. Golden Axe war kacke und Iron Man 2 war kacke. Beides die gleiche Engine, glaube ich. Richtig beschissen, weil Sega da halt so Druck gemacht hat und so wenig Zeit gegeben hat, weil Marvel halt auch verlangt hat, dass das Spiel zum Release des Films rauskommt. Selber schuld, ne? Also das war nur dumm.
Ja, absolut.
Ja.
Ja. Ich habe noch, ich gehe so ein bisschen ein paar News durch, so, ne? Was ich zum Beispiel ganz krass finde, ist, dass es jetzt auch ein neues Prince of Persia Roguelite-Spiel geben wird von den Dead Cells machen. Evil Empire. Und ein bisschen minimalistischer, aber so ein bisschen, man spürt da so sehr, sehr stark die Dead Cells DNA. Das ist ja so ein. Aber Prince of Persia, Alter, was ist da los? Plötzlich kommt jetzt, weißt du, jahrelang in der Versenkung und jetzt hier Forgotten Sands. Und jetzt plötzlich kommt hier Prince of Persia. Jetzt einmal das Remake, dann einmal jetzt hier das Roguelike-Spiel, dann The Lost Crown. Da geht was mit dem Britzen doch. Finde ich geil.
Angeblich wurde das Remake ja auch nochmal overhauled, also komplett von vorne nochmal
rebootet. Mit realistischer Grafik und allem, ne, habe ich gelesen.
Ja, nochmal ganz neu. Ja, ja.
Bin ich gespannt.
Also das, die haben ja so Kritik gekriegt damals bei dem Remake, und wie lange ist das schon wieder her? Da gab es noch nicht mal unseren Podcast. Ne, muss ja schon irgendwie ewig her sein.
Oh, das wäre auch eine schöne Bonusfolge. Prince of Persia, Sands of Time.
Gerne.
Liebe ich gerne. Das Spiel. Das
ist eine meiner also wie gesagt, die nächste Folge ist, stellen wir die noch auf übrigens bei Patreon oder als Umfrage?
Kommt jetzt drauf an.
Kommt drauf an, wie das Feedback dann ist, ne?
Genau.
Ach so. Na gut.
Also die Möglichkeit besteht, dass ihr dann quasi schon die nächste Bonusfolge bestimmt.
Einen kleinen Hinweis, wir wollen gerne Silent Hill 2 besprechen, weil Andi das noch nicht gespielt haben und wir ihn zwingen wollen, Silent Hill 2 zu spielen. Also, Patreonen.
Dann habe ich noch hier, was ich auch eine sehr erfreuliche News fand, das hatten wir schon mal das diverse Male jetzt in letzter Zeit. Wenn eine Videospieladaption verfilmt oder in so eine Serieform umgewandelt wird, dann sind die ja früher sehr schlecht gewesen oder sehr billig produziert, schnelles Cash-Grab. Aber seit einigen Jahren kommen da so sehr hochwertige Sachen raus. Ja. Unter anderem auch Amazons Serie zu Fallout. Ich habe 5 Folgen geguckt, kann ich schon mal sagen, finde ich bis jetzt richtig cool. Also macht Spaß. Cool. Obwohl ich mit Fallout, also ich weiß nicht, ich finde Fallout 3 fand ich cool, aber danach bin ich mit der Serie eigentlich nie so richtig mehr warm geworden. Aber das Coole ist, dass diese Serie natürlich dafür gesorgt hat, dass alle jetzt wieder Fallout spielen. Jetzt hat Fallout 76 wieder richtig, weiß ich, 40.000 gleichzeitige Spieler.
Ja, aber das verstehe ich nicht. Wenn ihr Fallout spielen wollt, dann spielt ihr nicht Fallout 76, ich spiele 3 oder New Vegas. Ja. Meinetwegen 4, aber doch nicht 76.
Ja, du musst es jetzt mal überlegen, das sind wahrscheinlich die wenig mit Videospielen zu tun haben, vielleicht nicht so richtig drin sind. Dann wollen die natürlich das aktuellste Fallout spielen. Und das ist bei heute nun mal Fallout 76.
76, ja. Ja, aber haben sie wahrscheinlich kurz gekriegt. Ja.
Da kommt doch jetzt das HD, das Next-Gen-Update für Fallout
4. Ja, ist schon. Ne? Genau. Ist schon drauf. Ist schon gedroppt. Also 60 Frames für PS5 und Xbox Series
X. Und zwar gratis, ne? Also ohne jetzt irgendwie.
Yes, sehr nice. Also passend für die Serie, sehr gut gemacht. Ich muss sagen, ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so das Interesse. Einfach habe irgendwie Videospielserien, ob nun The Last of Us oder Halo, ich habe noch nicht eine gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Auch die Halo-Serie, die war überraschenderweise okay, obwohl da auch viel anders gemacht wurde. Der Master Chief hat seinen Helm ausgezogen und so weiter. Aber das ist, also mir geht es auch vor allen Dingen um den Production Value und darum, dass man das auch ernst nimmt. Weißt du, dass man nicht sagt, so, oh, wir machen jetzt einfach irgendeine dumme Geschichte, sondern die versuchen uns auch was Neues draus zu machen.
Das ist immer eine gute Sache. Pass auf, da fällt mir gerade was ein. Videospiele sind nämlich das neue Superhelden-Ding, weißt du? Superhelden brennen aus und jetzt wird das so ein bisschen in Richtung Videospiele die Hoffnung in Videospiele gesetzt und ganz viel umgesetzt. Jetzt habe ich mal eine Frage. Iron Man war ja damals jetzt nicht so der größte Superheld vor den Filmen. Das war so eher so eine B-Ware, möchte ich mal sagen.
Ich weiß, wo es hingeht jetzt.
Ja, Batman und Superman, das waren die Großen. Mittlerweile ist Iron Man aber halt ein Household-Name. Was könntet ihr euch vorstellen, wäre bei Videospielen, was könnte da genau das Gleiche passieren? Eine Franchise, was verfilmt wird und wo auf einmal ein Mega-Franchise draus entsteht oder so. Jetzt gibt's zum Beispiel einen Borderlands-Film, ne? Es wäre jetzt für mich jetzt nicht die erste Adresse, einen Film zu machen.
Aber der Trailer sah jetzt leider noch nicht so geil aus. Aber ich weiß, was du meinst.
Wo gesagt, ja, wenn das mal das als Serie machen würde, als Film oder so, das könnte richtig abgehen. Da könnte was Großes entstehen. Ist natürlich jetzt schwer auf die Schnelle, sich da was.
Ich weiß auch gar nicht so genau. Könnte ich Death Stranding sagen?
Als Film?
Als Film vielleicht nicht, sondern eher als Serie, aber es passiert ja schon was in Death Stranding. Ist ja nicht nur
Ding,
ne? Und dass man das irgendwie pro Folge schon sehr, sehr.
Ja, Death Stranding ist unter Gamern sehr bekannt, aber ich glaube im Mainstream auch so ganz gar nicht. Ne?
Ja, aber dass es dann so krass wird wie so ein Iron Man, dass halt jeder dann Death Stranding kennt als Game, so das wäre schwierig, aber vielleicht.
Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht noch Red Dead Redemption. Beide irgendwie so als, wie gesagt, für Film reicht es nicht, also es muss schon Serie sein, weil es viel zu erzählen gibt. Ne?
Ja.
Aber Red Dead Redemption ist natürlich im Gaming-Bereich schon sehr massiv groß. Ob man das jetzt als Hidden Gem betiteln könnte. Andi, hast du noch was?
Ja, Ich überlege, es ist schwierig. Es ist das, was ich gerne als Serienadaption sehen würde und was sicherlich auch im Mainstream ankommen könnte, wäre so eine Splinter Cell-Serie, fände ich geil. So richtig mit politischen Verstrickungen und dann wird Sam Fisher mit ihm dahin geschickt, dann geht's schief und so. Das könnte ich mir cool vorstellen.
Ja, gibt es nicht tausende von Tom Clancy-Filmen?
Ja, so in der Art, nur halt moderner und eben auf das Videospiel Splinter Cell gemünzt, weil das war ja keine richtige Tom Clancy-Vorlage. Die haben ja nur den Namen drauf geslappt.
Ja.
Ja. Es muss aber bei Sam Fisher muss aber dann auch schon wirklich der passende Cast her, weil Sam Fisher ist auch eine ikonische Videospielfigur für mich, so.
Coole Sau, ich glaube, der ist inzwischen so vergessen, dass das völlig egal ist, wer den spielt.
Es ist so schade, ich habe erst vor kurzem ja den hier Chaos Theory gespielt und wieder gemerkt, was für eine coole Sau der Typ einfach ist. Richtig, und da wird ja gesprochen hier von
Michael Ironside.
Keine Ahnung, ich hab nur die Deutsche.
Ach so, okay,
das Deutsch. Das ist hier
Nicolas Cage.
Stimme spricht, ja, und das ist einfach mega geil, einfach. Mega geil. Ja, sehr ikonisch.
Ich muss auch dazu sagen, jetzt mal kurz vielleicht zu Sam Fisher nochmal. Matthias, du hattest dir doch jetzt auf dem Flohmarkt einen Sam Fisher mitgenommen, ne? Was war das?
Ja,
Blacklist. Und das habe ich auf der Wii U damals gespielt und abseits allen Hates, dass das Spiel abbekommt, fand ich das richtig gut auf der Wii U. Und das ist schade, dass nachdem das erschienen ist, die ganze Splinter Cell Franchise gegen die Wand gefahren ist.
Ich fand das auch nicht schlecht, Blacklist. Ich fand das geil. War ja so. Hatte mit seinen unterschiedlichen Herangehensweisen, ja, du konntest das stealthen oder halt ein bisschen brutaler rangehen. Genau. Ja. Ich fand's auch okay.
Ich hab schon oft gehört, dass es okay ist. Ich habe das damals tatsächlich nicht durchgespielt. Das kommt auch nicht oft vor. Nee,
deswegen, durchgespielt habe ich, glaube ich, auch nicht. Ich erinnere mich.
Ich fand halt Conviction geil und Blacklist war so ein bisschen so eine Mischung aus dem alten und dem neuen, hätte ich jetzt so gemeint, so gefühlt. Aber irgendwas hat mich daran nicht so angeturnt. Aber ich bin gespannt. Ich will das nochmal angucken.
Ja.
Vielleicht als Video, mal gucken.
Ja, vielleicht als Video, als Bonusfolge für hier. Ne?
Ja.
Aber apropos Splinter Cell. Wir haben ja letztes Mal über die 64 besten Games aller Zeiten von Game Informer
geredet. Wir sind heute die Folge der Überleitungen, ich sag's euch.
Wollen wir noch ein weiteres Bracket tippen in unserem großen Videospiel-Battle?
Yeah, Bock drauf.
Yes. Wie wollt ihr tippen? Wollt ihr die ganze zweite Seite mit den zweiten Runden tippen? Oder wollt ihr die zweite Runde des ersten Brackets weiter tippen bis zu einem Finale?
Nee, die zweite Seite, oder?
Ich hätte auch gesagt.
Für alle, die es letztes Mal nicht mitbekommen haben, das Videospielmagazin Game Informer hat basierend auf deren Leserwahl der besten 200 oder 300 Spiele eine Top 64 erstellt und daraus ein Videospiel-Battle-Bracket erstellt, wo sie halt immer zwei Spiele gegeneinander gestellt haben und dann die Leser entscheiden konnten, welches Spiel eine Runde weiterzieht. Und das haben wir jetzt letzte Folge schon mal angefangen nachzuspielen, um hier unsere eigene Controller-Poesie oder unser eigenes Controller-Poesie bestes Spiel aller Zeiten zu küren. Und dementsprechend fangen wir jetzt einfach weiter an. Ganz demokratisch wählen wir 2-1 oder 3-0 das nächste Duell und das erste auf der rechten Seite des Brackets. Es ist The Last of Us gegen Dragon Age Origins.
Ganz klare Kiste für mich. The Last of Us.
Für dich The Last of Us?
Ja.
Ich sage auch The Last of Us, weil Dragon Age Origins, ich liebe es, aber ich habe es auch nicht mehr so ganz im Kopf. Ich müsste das nochmal replayen. Aber The Last of Us ist einfach ein Meisterwerk.
Alter, klar. Ja, ja. Ich gehe absolut mit. Ich liebe auch Dragon Age Origins. Es ist so ein gutes Spiel. Und ich sehe jetzt gerade mit Baldur's Gate 3, was für ein verschwendetes Potenzial das war von EA, Dragon Age nicht einfach so weiterzuführen. Baldur's Gate 3 könnte original ein Dragon Age Spiel sein, weißt du? Hätte man das weitergespinnt einfach ganz normal, das ganze Spielprinzip. So sehr ich aber Dragon Age Origins auch liebe, The Last of Us ist ein All-Time-Classic und zieht hier auch für mich eine Runde weiter und mit 3-0 schicken wir also The Last of Us in die nächste Runde. Gut, dann geht's weiter. Super Metroid gegen Portal 2. Ein richtig schön fieses Duell mit zwei richtig schön unterschiedlichen Spielen.
Ich hasse dich so sehr. Ich fange mal an, weil ich habe sowohl Super Metroid wenig gespielt, als auch Portal gar nicht gespielt.
Ja.
Von daher gehe ich mit meinem Nintendo-Fanherz mit und vote mal für Metroid.
Oh, Leute.
Also, solltest du was sagen oder soll ich was sagen?
Ja, sag du.
Okay. Dann, Super Metroid ist ein genre-definierendes Spiel, eins der wichtigsten Metroidvanias aller Zeiten. Das ist der erste Teil von Metroidvania, kommt ja quasi, naja gut, auch von Metroid selbst, aber auch von Super Metroid im Großen und Ganzen. Dennoch liebe ich Portal 2 über alles. Es ist das beste Puzzlespiel aller Zeiten. Es ist eins der besten Sequel aller Zeiten. Es ist ein unfassbar schlaues Spiel, ein unfassbar kreatives Spiel und ein unfassbar witziges Spiel. Deswegen gebe ich hier meinem Vote Portal 2.
Okay, also du stellst ein Spiel, das als wirklich gutes Sequel gehandelt wird, also über ein Spiel, das ein Genre definiert hat. Okay.
Portal hat auch ein Genre definiert.
Oh ja, Andi schießt jetzt hier richtig scharf.
Nee, ich will es nicht verstehen.
Also ich nee, das ist natürlich auch subjektiv.
Eigentlich hat ja Portal 1 schon das Genre definiert.
Und ja, ist ja Portal genauso 2. Wie Metroid hat ja auch das NES Metroid hat ja auch das Portal das Genre definiert.
Ich muss sagen,
sie sind beide auf einer Stufe.
Ich finde es auch sehr schwierig. Ich muss aber eine Argumentation lasse ich für mich persönlich so ein bisschen gelten. Das Ding ist, Super Metroid ist eines meiner liebsten Metroid-Spiele. Ich würde auch sagen, es ist eines meiner liebsten Metroidvanias. Das Ding ist, dass das Genre und auch Metroid selbst für sich sogar noch mal geile, ich würde nicht geilere sagen, weil Super Metroid schon eins der geilsten ist, aber geile Alternativen geboten hat. So einmal von anderen Spielen oder auch Metroid Fusion finde ich genauso geil eigentlich.
Auch Metroid Fusion Prime, ist super, das finde ich auch
Finde ich richtig gut. Und deswegen muss ich sagen, bei Portal 2, es ist irgendwie es hat einen gewissen Alleinstellungsmerkmal. Das ist, und selbst für sich hat es ja keinen dritten Teil. Und das ist ein Peak. Also es ist schon, Portal 2 ist wirklich genial. Also schwierig, aber ich nehme jetzt Portal 2.
Ich glaube, ich muss das echt mal auf dem N64 spielen.
Portal 2?
Portal 2. Es gibt Portal auf dem N64, ja. Es gibt
Portal. Boah, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil wirklich, also ich fand's, Portal 2 ist schon auf der Konsole teilweise richtig hakelig zu zocken, finde ich.
Das ist ja genauso, wie ich sagen würde, ich spiele Doom auf der Waschmaschine oder so.
Ja. Boah. Okay, aber wir haben Portal 2 weitergeschickt.
Boah, Super Metroid, tut mir so leid.
Jetzt ist es, glaube ich, ein wenig entspannter, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Bioshock gegen Minecraft.
Das sind wir nicht die richtige Zielgruppe.
Die
bedeutsamste Spiel ist definitiv Minecraft, weil es ist eins der wichtigsten Spiele aller Zeiten.
Ja.
Aber ich nehme auch hier Bioshock, gefällt mir mehr.
Ich bin auch eher Team Bioshock, ganz klar. Es ist einfach das ist ja auch einer der besten First-Person-Shooter aller Zeiten. Ja. Hat ein kleines Subgenre ja quasi auch selbst gegründet, wenn auch nicht selbst Bioshock, aber der spirituelle Vorgänger, die System Shock Games, so mit den Immersive Sims, ne? Aber Bioshock hat es ja erst so richtig populär gemacht, anno 2007 auf der Xbox. Mhm. Was, 2006? 2007, ne?
7, ja.
Der Anfang ist immer noch einer der ikonischsten Videospielanfänge aller Zeiten. Maßstäbe gesetzt für Weltenaufbau, für Worldbuilding und Atmosphäre. Alter, das ist schon... Minecraft ist halt Lego.
Nee, Alter. Nein,
das Minecraft ist natürlich
Vor allen groß. Dingen, einfach so zu sagen, es wäre halt Lego. Also, was ist fucking Lego? Ist auch einfach das einzige krassesten Sachen. Das ist schon...
Andi, was sagst du?
Ich gehe mit Minecraft mit.
Andi, einfach...
Ich habe es noch nie in meinem Leben gespielt. Aber ich kam nicht in Bioshock rein, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt hier. Und Minecraft ist einfach so ein Spiel, hat es die komplette Let's Play-Szene beeinflusst.
Oh, das stimmt.
Und aus dem Boden gehoben. Ich weiß nicht, ob Gronkh jetzt da wäre, wo er ist, ohne Minecraft, muss man auch sagen. Das heißt, das hatte ja Einfluss auf die Popkultur, das hatte Bioshock nicht. Und auf der anderen Seite ist es halt ein Spiel, wo wir, wie ihr schon gerade gesagt habt, nicht die Zielgruppe sind, aber es ist ein Spiel, was eine ganze Generation beeinflusst hat. Und auch das hat Bioshock nicht.
Ja, eben, also das muss man schon, also das ist halt irgendwie schade, ne? Aber da muss man auch, guck mal, Minecraft ist immer noch Thema. Das ist 10 Jahre her, das Thema.
Eure Kiddies spielen doch auch sicherlich
Minecraft. Mein Sohn fragt schon, wann kann ich das spielen? Meine Freunde spielen auch. Und ich sag, nein, hier ist der Super Nintendo, spiel das.
Hier ist Bioshock, du spielst jetzt Bioshock.
Du spielst jetzt SimCity 2000, was ist das gleiche wie Minecraft.
Ja, das stimmt natürlich schon, hast du vollkommen recht.
Also vom Gewicht her würde ich ganz klar sagen, Minecraft.
Ja, aber Matthias hat auch Bioshock gesagt. Ne?
Ja, ich kann natürlich, das ist eine persönliche Liste. Ich habe Minecraft nie weit gespielt und nie viel gespielt. So, ne?
Ich habe es gar nicht gespielt.
Ich hab's gespielt, auch
ich finde auch super 2010,
sympathisch. So, aber, find's ja, auch sympathisch. Sympathisch ist es, ja. Aber mir reicht, es ist ja aber auch, man darf nicht leben, das Spiel selbst lebt ja auch von seinem User-Content, sag ich mal, das, ne? Meistens sind ja irgendwelche Mods und so noch. Das Base-Gameplay ist ja fast gar nicht mehr das, was die meisten Leute fasziniert, oder?
Doch, ich glaube, also. Ja. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade einen Bomber reingenommen, ich weiß nicht. Aber ich glaube ja.
Ja, okay, da bin ich dann, ich bin nicht die Zielgruppe. Aber trotzdem, wir haben Bioshock weitergewählt. Machen wir weiter?
Mhm.
Okay, Final Fantasy X gegen Batman Arkham City. Mhm.
Oh, okay, dann ist es ein bisschen
ganz klare Kiste. Final Fantasy X.
Final Fantasy X.
Final Fantasy X. Ganz okay. Klar. Also Arkham City ist nicht, okay, für mich nicht so gut wie.
Nein, Arkham Asylum.
Asylum, ja,
viel besser. Da wäre es schwerer gewesen. Okay, dann, und das ist super interessantes Teil. Da bin ich mal sehr gespannt. Bloodborne gegen Tetris.
Ähnlich wie mit Minecraft vorhin.
Ja, auf jeden Fall.
Ich spiele Tetris heute noch. Ich habe übrigens, Fun Fact, gerade Tetris DX in der Game Boy Color Fassung als Modul in meiner Hand. Das liegt hier auf meinem Schreibtisch, weil ich das immer wieder in kurzen Snacks und Pausen, wo ich ein bisschen Luft habe, spiele. Bis heute. So, und deshalb nehme ich Tetris.
Schön. Schöne Wahl.
Es ist, du machst dir einfach keine Freunde, wenn du jetzt sagst, ja, das eine oder das andere, das ist das Schlimme. Ja. Darf ich antworten?
Ja,
Also ich möchte kurze Begründung. Es ist natürlich vollkommen klar, dass Tetris eines der wichtigsten und besten Spiele aller Zeiten ist. Nee, ich muss Tetris sagen, sorry. Das kennt kein, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, wie dumm das eigentlich ist. Ich liebe Bloodborne, ist eines der besten, mein Lieblings-From-Software-Spiel. Aber ich.
Meins auch.
Ich muss Tetris nehmen. Das kann man nicht einfach anders machen. Gut,
dann kann ich ja wohlwissens Bloodborne nehmen. Aber Tetris zieht in die nächste Runde.
Liebe Zuhörer, wenn einer von euch Spieleentwickler ist, dann macht doch mal bitte ein Spiel, eine Kreuzung aus Bloodborne und Tetris.
Was ist das denn? Geil. Oh, beim nächsten Game Jam, ich sehe schon, ey. Blattriss. Tetblorn. Okay, nächste Runde. Metal Gear Solid gegen Street Fighter 2.
Ah, das ist schwer.
Das finde ich also einfacher, dann, weil ich liebe beide, aber ich habe den, also den Test der Zeit gewinnt bei mir doch Metal Gear Solid, weil Street Fighter 2, ich habe das erst neulich mit ein paar Kumpels nochmal gespielt und man merkt es einfach so, ja, man ist einfach jetzt mittlerweile andere Sachen gewohnt. Es ist simpel, es macht mega Spaß.
Es macht, genau.
Es ist ausbalanciert und so, genau.
Aber in einer Stunde hast du halt auch alles gesehen, was das Game zu bieten hat.
Genau, aber du kannst aber auch in dem Spiel sehr viel spielen. Also das ist so, ne, das macht auch süchtig. Ich finde, es ist eines der besten Soundtracks aller Zeiten. Aber ich nehme hier Metal Gear Solid 1. Ikonisch.
Du darfst auch nicht vergessen, Street Fighter 2 ist eins der wichtigsten Fighting Games, weil es unbewusst, ich glaube, die Kombos erfunden hat in Fighting Games. Das war ja damals gar nicht beabsichtigt, dass du Moves nacheinander miteinander verketten kannst. Das kannst du ja in Street Fighter 2. Das war nicht beabsichtigt. Dadurch hat Street Fighter 2 unbewusst die Kombos in Fighting Games erfunden, was danach ja quasi alle Games nachgemacht haben. Mhm. Sollte man dem schon hoch anrechnen. Aber Metal Gear Solid, es ist einfach, alter Schwede, ein absolutes Meisterwerk. Also es hat ja Videospiele technisch, also cineastisch nochmal auf ein anderes Level gehoben. Es ist ein wirklich absurd geiles Spiel. Es war ein richtig geiles Stealth-Spiel, ein richtig geiles Action-Spiel, ein richtig geiles Filmspiel, also ein filmisches Spiel, nicht basierend auf einem Film. Es ist einfach für mich eins der besten Spiele aller Zeiten. Ich wähle Metal Gear Solid.
Ich gebe euch recht in allen Punkten, wähle aber trotzdem Street Fighter, weil Street Fighter zum einen nicht nur die Kombos irgendwie reingebracht hat, das hat ja das gesamte Fighting-Genre aus der Asche gehoben. Danach kam ja alles. Ne? Danach kam ja der riesen Fighting-Boom, wo es auch Killer Instinct gab und King of Fighters und wie die alle hießen. Das muss man Street Fighter schon zutragen. Wir hätten ohne Street Fighter sicherlich nicht die Kampfspiele, die wir jetzt in den 90ern, 2000ern bekommen haben, Soul Calibur und wie sie alle heißen. Außerdem persönlich verbinde ich mit Street Fighter 2 einfach deutlich mehr Spaß, weil Street Fighter 2 für mich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang ein absolutes Couch-Game war, wo ich mit Kumpels saß, wir waren zu dritt, zu viert, der Verlierer gibt ab, wir haben Abende, Tage damit verbracht, uns kaputt zu lachen und zu kämpfen und zu grinden. Ich Mittel einfach so viel mehr schöne Erinnerungen oder verbindest so viele schöne Erinnerungen mit Street Fighter als mit Metal Gear Solid. Von daher Street Fighter.
Also, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich habe Street Fighter 2 damals zu meinem Geburtstag bekommen und an meinem Geburtstag selbst, da war natürlich noch Kindergeburtstag, Nachmittag haben wir dann echt noch ein richtig krasses Street Fighter 2 Turnier gemacht und so. Ich habe da auch richtig viel Dings, aber trotzdem, ich wähle Metal Gear Solid.
Ja.
Gut, dann haben wir Metal Gear Solid weitergeschickt und es geht in die nächste Runde. Fortnite gegen Persona 5 Royal.
Fortnite für Fortnite. Nein, um Gottes Willen. Also ich bitte dich.
Ich habe eingeloggt.
Für Persona 5 Royal hat nach 20 Jahren bei mir meinen All-Time-Favorite Final Fantasy VII vom Thron gestoßen. Und das kann ich selber fast gar nicht fassen, aber dieses Spiel hat bei mir so viel ausgelöst. Ich denke immer noch so wohlig an diesen einen Monat oder so zurück, wo ich im Januar 2020 Persona 5 gespielt habe und dann jeden Tag das einfach so abgöttisch gefeiert habe, das Ding.
Ja, ich liebe das Spiel auch. Es ist ein unfassbar glorioses JRPG. Man darf aber auch nicht, darf nicht unerwähnt lassen, wie unfassbar wichtig Fortnite war für eine ganze Generation von Gamer, für Streamer in den letzten Jahren. Und es ist auch ein Paradebeispiel für Live-Service-Games, weil Fortnite hat ja mal ganz anders angefangen als das, was es damals so groß gemacht hat. Das war ja dieser Rette-den-Welt-Modus eigentlich, so ein Survival-Ding, bis es dann zu diesem Battle-Royale-Typ überhaupt geworden ist, ne?
Nachdem auch nur es sich wegen, so an PUBG
orientiert hat. Genau. Ja, genau. Andi, was sagst du?
Ich halte es ähnlich wie mit Minecraft und gehe wirklich mit Fortnite, eben aus genau den genannten Gründen und weil ich Persona noch nicht gespielt habe.
Okay, ja, aber ich dann mit 2-1 zieht Persona 5 trotzdem in die nächste Runde, falls ich es nicht gesagt habe, ich wähle auch Persona 5. Und jetzt kommt Andys Duell und da freue ich mich schon richtig, richtig in seinem Kopf zu sein. Und zwar The Legend of Zelda Breath of the Wild gegen Super Mario Galaxy. Andy, hau ein!
Das ist ironisch.
Das ist einfach für ihn, das weiß ein bisschen.
Ja, oder? Definitiv Zelda.
Hä? Echt, du siehst trotzdem Zelda?
Nein, natürlich nicht.
Alter, mir ist gerade der Scherz stehen geblieben.
Natürlich Mario Galaxy, das ist bis heute mein liebstes 3D-Jump'n'Run, mein liebstes Super Mario-Spiel. Und Zelda mag ich, aber aus vielfach genannten Gründen eben nicht so sehr. Und von daher ganz klare Kiste.
Hättest du, ich meine, es war im anderen Bracket, war es ja schon drin, Tears of the Kingdom, wenn mich nicht alles täuscht, oder? War Tears of the Kingdom dabei?
Oder?
Ich bin mir nicht sicher, ich dachte, da musst du ja sagen.
Hab's auch schon wieder vergessen. Ich versuche mal gerade es zu finden.
Also ich kann ja derweil antworten. Bei mir ist es so, Galaxy habe ich damals gespielt auf der Wii und hatte super viele Erwartungen, weil so viele Leute darüber geschwärmt haben. Aber irgendwie hat der letzte Funken bei mir nicht so getroffen. Komischerweise beim zweiten Teil, den ich erst vor 1-2 Jahren gezockt habe, umso mehr. Der hat mir dann richtig Spaß gemacht. Und deswegen weiß ich, ey, ich muss nochmal Galaxy spielen, weil muss man einfach nochmal eine zweite Chance geben. Ich glaube, das wird mir jetzt besser gefallen. Aus diesem Grund nenne ich Breath of the Wild, weil das hat mir einfach damals komplett den Teppich unter den Füßen weggezogen.
Ja. Also Breath of the Wild war damals wirklich, wirklich groß. Im Nachhinein muss ich aber auch sagen, dass ich Tears of the Kingdom noch besser finde.
Ja, das bin ich genau.
Super Mario Galaxy habe ich damals auch zum Launch auf der Wii gespielt. Ich habe das damals aber nicht durchgespielt. Irgendwie so ganz krass gehuckt hat es mich damals nicht. War auch einfach so, war ich gerade irgendwie nicht so in der Phase, wo ich Jump'n'Runs gewürdigt habe, sage ich mal. Weißt du was?
Nichts Falsches.
Ja. Weißt du was, ich gehe mal mit Andi mit. Yeah. Ich heute mal ein für den Andi. Ich sag mal Super Mario Galaxy. So. Damit haben wir die obere Bracket durch. Wir könnten noch weitermachen. Wir sind aber auch schon eine Stunde drinne. Wollte ich nur gerade
anmerken. Den einen Bracket machen wir noch, die rechte Seite machen wir noch durch, oder?
Machen wir noch, okay. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Duelle.
Okay.
Machen wir? Okay, gut.
Oder was dann sagt Andi? Ich würde schon sagen, ja?
Oder? Ja, okay. Machen wir das. Alles gut. Machen wir ein bisschen länger. Machen wir heute Überstunden. Elden Ring gegen GTA San Andreas.
Oh. Wer will zuerst antworten? Jansel, antworte du mal zuerst.
Elden Ring Elden Ring. Ich finde andere GTAs besser als San Andreas. Ich finde sowohl 3 als auch Vice City cooler. Vice City ist für mich das bessere GTA und Elden Ring ist ein absolutes Meisterwerk, eine 10 von 10. Ein nicht genre-definierendes Spiel, aber schon ein Spiel, was Open Worlds nochmal ein Stück nach vorne gebracht hat mit seiner Ausrichtung. Vor allen Dingen auch nochmal ein großer Schritt war für From Software selbst, die doch recht repetitive Vorwürfe der Souls-Spiele noch ein wenig länger relevant gehalten hat, sag ich mal. Und dementsprechend Elden Ring. Absolutes geiles Spiel. Für mich zumindest.
Aber gilt San Andreas nicht als das beste GTA
bei vielen? Ja, auf jeden Fall. Bei vielen auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ist auch das meistverkaufte PlayStation 2-Spiel aller Zeiten, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich meine wohl.
Also auf jeden Fall. Wie gesagt, nur ist bei mir persönlich, fand ich, Vice City hat mich geil mehr angesprochen als San Andreas. Ne, dieses Miami Vice mäßige 80s hat mich mehr angesprochen als so das 90er Jahre Los Angeles Ghetto. Ist halt so, ne? Aber ja, grundsätzlich von der Struktur schwierig. Sind die ja ziemlich gleich, außer
San Andreas. Ja, San Andreas hatten schon ein, zwei Sachen.
Rollenspielelemente
genau. Quasi gefühlt. Größere Welt. Also ich bin auch der Vice City Befürworter. Aber ich würde nicht mal ansatzweise sagen, dass ich jetzt weniger mit San Andreas Spaß hatte. Also das hat auch mega Bock gemacht.
Ja,
das Elden Ring habe ich nie durchgespielt. Ne? Und ich habe es aber auch sehr gefeiert in der Zeit. Aber irgendwie, ich will wissen, was Andi sagt, weil ich möchte da schon ein bisschen, ja, das muss ich jetzt irgendwie so ein bisschen.
Ich bin jetzt der Joker, mach du mal zuerst.
Ah, du bist so ein Arsch. Also da muss ich überlegen.
Dann sag doch San Andreas, dann wenn du Andi sein.
Es ist so, guck mal, das Ding ist, dann haben wir kein GTA-Teil hier auf der Liste, habe ich die Befürchtung. Und das will ich auch nicht. Also so irgendwie, ich mag diese Serie auch sehr gerne. Deswegen sage ich GTA San Andreas.
Hey, Vice City nicht dabei? Achso, okay. Du was sagst weiß San Andreas. Nicht. Okay. Ja,
dann bist du dabei. Ich gehe tatsächlich mit San Andreas mit.
Was? Boah, wenn du das jetzt alle so hasst.
Ja, Breath of the Wild und Elden Ring rausgekickt, back to back.
Ja, schon, aber Elden Ring hatte natürlich etwas, worauf es aufbauen konnte. GTA San Andreas hatte nur GTA 3 City? Und
Vice City. GTA 3?
Ja, die beiden.
War dazwischen nicht noch irgendwelche PSP-Spin-Offs und sonstiges? Also, das hatte schon sehr viel, worauf es ausbauen konnte. Plus natürlich die ganzen PlayStation 1-Titel, die in der Grundstruktur vom Missionsdesign ja auch recht nah waren, nur dass es halt 2D-Top-Down war. Also, naja, aber zu spät. Wir haben eingeloggt, San Andreas ist weiter. Weiter geht es, und das bin ich sehr gespannt, Pokémon Rot-Blau gegen Metal Gear Solid 3.
Das ist für mich einfach.
Für mich auch.
Bin kein Pokémon-Fan und deswegen, ich habe tatsächlich Rot damals gespielt und das war noch die Zeit, wo ich mit Pokémon zumindest auch mitmachen wollte und fand das auch eigentlich alles total cool und niedlich und so. Aber Metal Gear Solid 3 ist auch für mich total geil. Jetzt haben wir zwei Metal Gear Solid Spiele weitergewählt, vielleicht sogar.
Ja, aber was willst du machen,
Metal Gear Solid 3, sind, ja. Das ist halt auch einfach Snake Eater. Mega.
Wir haben, weißt du, wie viele Mario-Spiele wir schon weitergewählt haben?
Oh, also, weiß ich nicht.
Ja, 3.
Oh. Okay, ich sag weiter gesagt.
Also, Qualität ist halt Qualität, ne?
Ja gut, das ist ja dann ein verlorenes Duell, weil du wirst auch Metal Gear weiterwählen, deshalb sage ich Pokémon, weil das der Startschuss für das inzwischen welterfolgreichste und teuerste, zumindest vom Marktwert, Franchise der Welt war. Und das muss man auch würdigen.
So wird's auch gewürdigt von Game Freak.
Ja. Das Problem ist einfach, ich habe noch nie in meinem Leben ein Pokémon-Spiel gespielt. Ich kann da einfach nichts zu sagen. Ne? Ich muss unbedingt mein Pokémon, ich muss das auch in einem Video festhalten. Es ist ja wirklich, du sagst, es ist das Wichtigste, eins der größten, das größte Medien-Franchise, noch vor Star Wars und alles, ne? Ja. Aber ich kann nichts wählen, was ich noch nie gezockt habe, deswegen muss ich hier leider aufgrund der Metal Gear Solid 3 wählen. Und ich liebe Metal Gear Solid 3, auch muss ich auch sagen, ist eins meiner Lieblings-PlayStation 2-Spiele. Es ist unfassbar gut. Es tut mir leid, Pokémon. Irgendwann werden wir sicherlich mal ein Date haben, aber not today.
Sonderfolge.
Ja, oder Hausaufgaben oder so. So, interessantes Duell, aber es wird ein 3-0, brauche ich glaube ich gar nicht zu sagen. Legend of Zelda, A Link to the Past gegen Hades.
Hades.
Oh, doch kein 3-0.
Nee, ich finde, A Link to the Past ist leider nicht, hat bei mir noch nie so richtig gezündet. Ich kann nicht ausmachen, warum, ich weiß es nicht. Bin einfach damit auch nicht aufgewachsen, muss man dazu sagen. Und ich mag auch so Weltenwechsel, bin ich auch nicht so der größte Fan. So da jetzt in die Welt gehen, da was umstellen. Ist zwar jetzt in dem Spiel jetzt nicht total oft vertreten, aber ich habe es immer und immer und immer probiert. Und weiß nicht, ich muss einfach auch eingestehen, es ist halt einfach leider nicht mein Lieblings-Zelda. Dafür habe ich schon viel, viel Hate kassiert. Und Hades, komischerweise auch nie durchgespielt oder so. Aber damit habe ich deutlich mehr Spaß gehabt als mit Zelda Link to the Past. Und jetzt könnt ihr mich definitiv haten.
Ach, alles gut. Andi, willst du oder ich? Mir ist es egal.
Ich muss da so ein bisschen Matthias bekräftigen, weil ich bin auch nicht so der riesen A Link to the Past Fan, muss ich sagen. Ich habe es auch noch nie durchgespielt, bin immer nur in die Schattenwelt gekommen und dann war ich irgendwie raus, weil das Spiel mich nicht irgendwie weiter begeistern konnte. Aber ich bin kein Freund von Roguelikes und deshalb wähle ich trotzdem Zelda weiter.
Also hättest du jetzt Hades gesagt, hätte ich auch Hades gesagt, hätten wir mit 3-0 Hades durchgeschickt und hätte meine Prophezeiung eingetroffen. Aber nein, es tut mir auch leid. Link to the Past ist eins, also ich habe das, so viel Nostalgie an diesem Spiel. Ich habe das damals mit einem Kumpel rauf und runter gezockt. Krischi, schöne Grüße. Ich hatte den Guide dazu und ich habe da so viele Erinnerungen mit damit. Es ist mal das erste Mal, dass ich ein Zelda-Spiel gespielt habe. Es ist, hat ja auch natürlich irgendwie die Liebe für dieses Franchise bei mir erweckt. Und ich muss hier A Link to the Past nehmen. Das ist einfach, es gibt keine andere Wahl. Deswegen mit 2-1 zieht A Link to the Past in die nächste Runde. So, als nächstes haben wir hier Undertale gegen Half-Life 2.
Das ist auch einfach für mich. Soll ich antworten oder ihr?
Ja.
Ich habe Undertale probiert und ich kann auch so ein bisschen den Spirit wertschätzen. Der Soundtrack ist einfach gigantisch und so. Aber ich finde die grafische Darstellung absolut unattraktiv. Das ist sowas, ich weiß auch nicht warum. Ich kann damit einfach nichts anfangen. Und Half-Life 2 ist auch eins der besten First-Person-Shooter, wenn nicht sogar vielleicht sogar das beste First-Person-Shooter im Singleplayer-Bereich, das ich je gespielt habe. So ikonisch, so geile Momente, so innovativ und kreativ in seiner Zeit meilenweit voraus, gab es zu der Zeit auch fast nicht mehr nochmal. Deswegen ganz klar Half-Life 2.
Schließe ich mich an.
Ich muss auch fast schon sagen, Undertale ist sogar ein bisschen overrated. Ich habe das Spiel damals durchgespielt, ich habe sogar platiniert. Undertale ist eins der ganz wenigen Spiele, die man vorher platiniert, bevor man sie durchspielt übrigens, by the way. Und ich finde, das Spiel ist wirklich toll. Es hat tolle Musik und es bricht ja die ganze Zeit die Erwartung. Das ist ja so ein bisschen das Ding des Spiels, ne? Dass es die Konventionen bricht und immer deine Erwartung auch bricht und alles irgendwie anders macht, als JRPGs vorher gemacht haben und so. Aber das stimmt ja auch nicht so. Es haben ja schon viele andere Spiele in dem Bereich das schon vorher gemacht. Ob nun ein Lisa, was ich jetzt gerade auch zocke, wenn man mal ehrlich ist, kam das vor Undertale raus. Oder halt auch schon Moon oder so auf der PS1 oder so. Obwohl ich Spiele später gespielt habe, aber ne, es schmückt sich da mit Lorbeeren, die es vielleicht gar nicht so verdient. Ich will Undertale immer echt total hochschätzen und lieben, aber im Nachhinein merke ich immer so, nee, so ganz gehuckt hat es mich nicht. Es ist ein cooles Spiel, sollte man auf jeden Fall als Genre-Liebhaber mal durchgezockt haben, aber ich finde, es ist irgendwie doch nicht dieses krasse Meisterwerk, zu dem es manche machen, obwohl man natürlich hoch anrechnen muss, dass der gute Toby Fox das alleine im Alleingang gemacht hat, inklusive Soundcheck und allem, das ist schon krass und es ist irgendwie schon ein geiles Game, aber ich gebe natürlich hier Half-Life 2 meinen Vote, eins der besten Spiele aller Zeiten, ein unfassbar geiles Sequel, ein unfassbar geiler First-Person-Shooter, ein genre-definierendes Meisterwerk für mich und eine ganz glasklare 10 von 10. Dementsprechend muss hier Half-Life 2 weiterziehen.
Sehr gut.
3-0, ne?
3-0.
Ja. Cool, dann sehr spannendes Duell. Skyrim gegen Destiny 2. Wir sind zwar alle nicht so die Skyrim-Fans, ne? Aber wer von uns ist denn Destiny 2-Fan?
Ich habe den ersten Teil viel gespielt
damals. Ich auch, ehrlich gesagt. Zweiten, hab ich auch Max-Level gespielt? Meine Schwester und ihr Freund, die waren sehr im Destiny-Suchtfieber und haben mich am Anfang das ein oder andere Mal mitgezogen. Die haben das auch jahrelang gezockt mit vielen Expansions. Aber bei mir hat das nicht so gezogen auf Dauer und Destiny 2 habe ich dann gar nicht mehr gezockt. Und Skyrim habe ich 60, 70 Stunden gezockt. Ich habe es zwar nie durchgespielt, aber doch sehr ausgiebig gespielt. Und natürlich hatte man auch irgendwie seinen Spaß damit. Und dementsprechend gebe ich hier meine Stimme Skyrim. Und es war natürlich auch sehr bedeutsam.
Ich habe Skyrim in VR durchgespielt auf der PS4.
Alter, in VR,
cool. Geil, das finde ich interessant, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch.
Ja, hier, ich habe Destiny 1 und 2 beide gerne gespielt. Ich habe den zweiten sogar auch ein bisschen gerne im Online-PvP-Modus gespielt. Aber cool. Skyrim ist bedeutsam. Skyrim, mit dem habe ich zwar meine Probleme mit dem Spiel. Ich behaupte, es ist nicht das beste West-RPG aller Zeiten. Aber das, was es für das Genre getan hat, dass es überhaupt in den Spotlight geraten ist und das auch bis heute quasi die Leute sich daran erinnern. Ich meine, meine Shots sind das ist der beste Beweis dafür.
Ja, stimmt, das stimmt.
Die Leute erinnern sich dran und die lieben diese Art von Spiel und es gibt so viele ikonische Momente bei Skyrim. Ich kann nichts anderes sagen als Skyrim.
Arrow in the knee.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Das. Aber wo du gesagt hast, man darf nicht vergessen, was es für das Genre getan hat, ne? Du darfst aber auch nicht vergessen, was es dem Genre angetan hat. Denn nach Skyrim hatte ich das Gefühl, alle Rollenspiele wollten nur noch Skyrim sein. Siehe zum Beispiel Dragon Age, was ja total in so eine Skyrim-Ecke abgedriftet ist mit Inquisition und so,
weißt du? Ja, das ist leider die Konsequenz aus Erfolg in der Videospielbranche.
Dafür habe ich Skyrim eine Zeit lang wirklich
gehasst. Aber dafür
man kann dem Spiel auch, das dann ist.
Also ohne Skyrim hättest du Ecru Draconis nicht bekommen oder ein Two Worlds 2 oder so. Ich glaube, diese ganzen Spiele sind daraus entstanden.
Ecru Draconis ist 2009 oder 10.
Ah, scheiße. Wollte ich mal wieder klugscheißen.
Ohne Ecru Draconis hättest du kein Skyrim bekommen.
Scheiße. Nee,
aber Skyrim ist es schon. Andi, für dich ist es auch Skyrim,
ja,
ne?
Definitiv, ja.
Ja, 3.
War eine meiner frühesten und geilsten VR-Erfahrungen auf der PS4.
Ja, cool. Als VR muss es natürlich auch geil sein. Da ist das Kampfsystem vielleicht auch nicht so kacke.
Ja.
Das Bogenschießen
spielt Enderal, Leute. Ja. Sag's wieder.
Das hast du ja schon mal gesagt. Oh, jetzt ist ein richtig cooles Duell. Fallout 3 gegen Nier Automata.
Für mich ist es Nier.
Für mich ist es Nier.
Ja, ich bin beides geil, weil mit Fallout 3 habe ich auch auf platiniert, also 1000G gemacht und sogar noch alle anderen DLCs auch nochmal alle Folge. Ich habe das alles komplett auf links gedreht, das Spiel. Ich war aber noch nie so riesiger Fan von diesem VATS-System. Ich war noch nie so riesiger Fan von der Welt, weil das alles so, ich weiß auch nicht, so, es muss man mögen, sag ich mal. Deswegen nehme ich nie Automata. Weil ich bin zwar nicht der größte Fan, so wie Jansel auf jeden Fall, aber Nier Automata ist trotzdem mega, mega cool, hat Spaß gemacht.
Ja.
Und hat auch bei mir ein bisschen lange gebraucht, bis bei mir gezündet hat.
Ja, aber wir wählen hier Nier mit 3-0 durch und gehen ins vorletzte Duell. Oh. Diablo 2 gegen Super Mario Bros. 3.
Für mich ist es auch einfach. Ich weiß schon, was Jansel sagt, deswegen werde ich es spannend machen. Für mich ist es glasklar Super Mario Bros. 3, eines der besten Super Mario Spiele aller Zeiten. Mega geil gewesen auf dem NES damals, spiele ich heute noch gern. Meine Frau liebt es total und Diablo war ich nie Fan von, deswegen muss es leider, ich habe es nie richtig viel gespielt, deswegen muss es hier leider weichen für mich.
Also ich mag Super Mario Bros. 3 auch total gerne. Ich habe das damals auch schon zum Release-Zeitraum gespielt. Nee, das war die All-Star-Version auf dem Super Nintendo. Da habe ich es kennengelernt. Fand ich natürlich super geil. Aber mit Diablo 2 verbinde ich so viel. Das war meine Abi-Zeit damals. Ich habe das übrigens auch mit Krigi, dem gleichen, mit dem ich auch The Legend of Zelda A Link to the Past gespielt habe. Wir haben unendlich viel Diablo 2 gezockt. Und es ist für mich auch einer meiner Lieblings-Multiplayer-Spiele überhaupt. Ich gebe meine Stimme hier, Diablo 2.
Und trotzdem gewinnt Mario.
Nein! Vier Mario!
Alter, Andi ist heute mein Held, ey.
Ja, erzähl mir was zu Super Mario.
Ja, ich bin auch nie so der Diablo-Fan gewesen. Das erste Diablo, was ich so richtig gespielt habe, war der dritte Teil auf der Xbox 360 damals.
Der war auch super.
Super Mario Bros. 3 ist hands down eins der besten, wenn nicht sogar das beste NES-Spiel da draußen und ja, gehört ja mit zur Elite der 2D-Plattformer. Ganz, ganz viele Spiele, auch viele Indies orientieren sich ja bis heute an dem Spiel. Von daher ganz klar Super Mario.
Cool. Und dann haben wir das letzte Duell der ersten Runde. Final Fantasy 7 gegen Xenoblade Chronicles.
Alter, das ist so unfair. Mann. Die letzten Sachen waren alle voll okay für mich, aber das muss jetzt wieder mal so richtig reinhauen. Ich liebe wirklich beide. Ich möchte nicht antworten erstmal.
Okay, Andi, willst du anfangen oder soll ich?
Für mich ist es ganz klar Xenoblade, weil ich mit Xenoblade damals 2010 wahrscheinlich das erlebt habe, was du mit Final Fantasy VII erlebt hast, weil ich einfach bis heute nie Final Fantasy VII auf der PS1 gespielt habe. Ihr kennt die Geschichte, ich bin auch vom Remake nicht sonderlich angetan, von daher ganz klare Kiste Xenoblade.
Ja. Dann hau ich mal rein. Also, ich finde Xenoblade auch richtig super. Ich habe es damals auf der Wii gezockt. Ein unfassbar geiler Soundtrack. Bestimmt einer der besten Soundtracks aller Zeiten. Ein unfassbar geiles Worldbuilding. Das ganze Spiel spielt auf zwei Titanen, Bionis und Mekonis, einen mechanischen, einen lebendigen sozusagen. Und es ist richtig, richtig toll. Richtig tolle Party, richtig tolles Kampfsystem mit dem Monado, wo man dann das auch taktisch einsetzen muss und sozusagen in die Zukunft schauen kann und dementsprechend Schläge des Gegners vorausahnen kann. Richtig, richtig geil. Aber es ist fucking Final Fantasy VII. Ey, eins der wichtigsten Spiele aller Zeiten. Eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, was ich damals schon gezockt habe, was einfach so unfassbar viel Nostalgie für mich beinhaltet. Und ich find's auch heute noch unfassbar gut. Ich habe es erst vor 3 Jahren nochmal durchgespielt und hatte so unfassbar viel Spaß damit. Ich liebe einfach Final Fantasy VII. Auch natürlich ein grandioser Soundtrack. Und ja, es wird ja gerade durchs Remake nochmal neu zelebriert für alle, außer für mich, der das weiterhin nicht zocken kann. Trotz neuer
Festplatte und allem und neuen Patch.
Ja. Aber ich gebe trotzdem hier meine Stimme. Final Fantasy VII. So, Matthias, dann darfst du entscheiden.
Also, Final Fantasy VII ist Kindheit für mich, hat einen ganz wichtigen Platz in meinem Herzen, weil das, da verbinde ich ganz, ganz, ganz viel. Wer mich verfolgt schon so viele, viele Jahre, so, der wird schon 100 Mal von mir gehört haben. Das war mein erstes PlayStation 1 Spiel, darauf habe ich hingespart, hat meine Liebe für Final Fantasy begonnen, aber auch grundsätzlich für PlayStation und so. Ich liebe es total. Und Xenoblade Chronicles 1, Xenoblade Chronicles 1 hat mich komplett überrascht, weil ich überhaupt nicht geahnt hatte, was da kommt. Ich kann alles unterstreichen, was du gesagt hast, deswegen halte ich mich kurz. Aber ich nehme jetzt die Nostalgie und sage Final Fantasy VII. Das ist einfach, ich habe auch Final Fantasy VII, könnte ich mir vorstellen, jetzt auch nochmal durchzuspielen, die OG-Fassung. Xenoblade Chronicles, so glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt da so Bock hätte, weißt du? So.
Xenoblade Chronicles ist leider 20, 30 Stunden zu lang.
Ja,
wirklich 80 Stunden oder so
für das Game. Es geht sehr lang. Und vor allen Dingen, was ich bei dem Spiel ein bisschen ankreide, ist, ich kann mich an die Hauptstory nicht mehr so, also an vieles erinnere ich mich, aber irgendwann mal überdreht das Spiel komplett auf. Weißt du, so das, und dann weißt du, dann
ist doch geil.
Ja, vielleicht, aber in dem Moment ist es geil, aber ich kann mich dann einfach nicht mehr dran erinnern, weil so viel passiert ist, dass ich dann auch nicht mehr richtig verfolgen kann. Und ich mag aber die Party, aber ich kenne die Party von Final Fantasy VII in- und auswendig. Jeden einzelnen Charakter. Ja. Ich kann den bei Xenoblade Chronicles nicht mehr alle Charaktere nennen. Final Fantasy VII, muss ich da tatsächlich sagen. Obwohl ich.
Dunbin gab es, ne?
Dunbin gab es, dann gab es Shulk, dann gab es Ryan, Shelba,
die Mädels.
Melina,
oder Melina. Dieses kleine Knubbeltier.
Ja, Riku.
Nee, das war
doch bei Final Fantasy. Das ist Riku. Ist Riku? Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich googeln, weil ich will mich nicht lächerlich machen. Ja. Aber ich glaube, Riku war das. Ich weiß nicht. Hier, Andi, du hast das doch gewählt. Also ich sage.
Aber wir haben den Cast ganz gut zusammengekriegt.
Ich sage,
aber Schulk, ist egal.
Fiora, Dunben, Ryan, Charla, Ricky, nicht Riku.
Liest du gerade vor oder
ja,
weißt
ja,
du?
Ja, ich lese gerade vor. Ricky, okay. Melia und dann kamen so ein paar andere.
Okay. Melia. Ja, cool. Aber trotzdem reicht es nicht. Final Fantasy VII ist in die nächste Runde. Damit stehen die Zweitrundenduelle fest, die wir nächstes Mal tippen. Zumindest die eine Seite, würde ich sagen. Mhm. Ne?
Ja.
Und ja, das war mal wieder ein spannendes Battle heute mit ein paar interessanten und überraschenden Ergebnissen. Mehr dazu in der nächsten Folge. Machen wir noch Fragen oder gehen wir ins Ende?
Nee,
wir
sind schon ein bisschen überzogen.
Ja, okay.
Also in diesem Sinne, wir beenden das hier. Wir werden beim nächsten Mal dann einfach auch viel zu erzählen haben, wenn es um die Spiele geht, die wir gespielt haben und Fragen, die wir haben. Wir haben nämlich auch welche über die E-Mail bekommen und so. Wir müssen aber jetzt hier beenden. Wir haben viel erzählt heute. Wie gesagt, nochmal als Erinnerung. Es gibt jetzt eine Patreon-Seite, wenn ihr Bock habt, kommt da vorbei, schaut euch das mal an, lasst vielleicht was da, wenn ihr da Interesse habt, und dann guckt ihr mal, was für euch dabei ist an Bonus-Content. Da kommt nämlich in Zukunft noch ein bisschen was. Und auch für diejenigen, die auf YouTube gerne die Podcasts hören, auch da wird es jetzt einen Podcast auf YouTube hochgeladen werden, auf einen exklusiven Controller-Poesie-YouTube-Kanal. Das alles wird verlinkt. Ich werde das euch in die Podcast-Beschreibung reinballern, bei Twitter und Co. Und ja, dann solltet ihr gut informiert sein. In diesem Sinne, habt wunderschöne nächsten 2 Wochen. Wir hören uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Tschüss.